Uwe Timm ist hier, Autor eines wunderbaren Romans über eine hochinteressante Frau, die wirklich gelebt hat, Marga von Etzdorf. Wer war sie?
Das ist eine der ersten Pilotinnen in Deutschland, die von 1907 bis 1935 gelebt hat und damals spektakuläre Flüge gemacht hat. Also in so einer kleinen offenen Maschine, in einer Junggasmaschine, ist die als erste Frau nach Japan geflogen und ist als erste Frau zu den Kanarischen Inseln geflogen. Also eine sehr mutige Frau, die allerdings mit 25 Jahren Selbstmord begangen hat.
Wie das dazu kam, werden wir besprechen. Sie war eine fantastische Fliegerin, aber sie war eine tollkühne Bruchpilotin. All diese Langstreckenflüge sind auf merkwürdige Weise mit einem Unfall zu Ende gegangen. Auch der Japanflug war schon ein Bruch. Das ist schwer zu verstehen, eine so gute Fliegerin. Hat sie da die Konzentration verloren? Was war da los, dass sie immer Bruch gemacht hat?
Ja, das ist das Merkwürdige. Also ich muss zunächst mal sagen, mir sagte der Name auch nichts. Und ich habe sie gefunden, also in Form eines Grabsteins auf dem Invalidenfriedhof in Berlin. Da liegt sie unter lauter Militärs, Schlieffen, Moltke, Scharnhorst, Mölders, Udet. Da liegt eben diese eine Frau und hat einen Grabstein, da steht drauf, das Fliegen ist das Leben wert. Und ich habe dann nachrecherchiert und festgestellt, es ist wirklich, wenn man so will, die Pechmarie im Gegensatz zu Elli Beinhorn, die also glanzvolle Flüge gemacht hat und auch 100 Jahre alt geworden ist. Und bei ihr ist es so, sie war sehr mutig, startete, flog, legte diese enormen Strecken unter unglaublichen Bedingungen zurück und jedes Mal bei dem Rückflug machte sie Bruch und kam sozusagen mit dem Steuerknüppel nur nach Hause. Und bei dem letzten Flug, der sie nach Australien führen sollte, da ist sie schon am zweiten Tag in Syrien, in Aleppo, hat sie eine Bruchlandung gemacht.
Und immer durch fliegerische Fehler. Sie war selbst dran schuld.
Genau, es war ein fürchterlicher Anfängerfehler. Sie ist mit dem Wind gelandet. Also eine so erfahrene Fliegerin. Und danach hat sie sich erschossen.
Warum hat sie sich erschossen? Was glauben Sie? War das die Scham vor dieser zweiten, dritten Bruchlandung in Folge? Die Angst, dass sie nie mehr wieder fliegen würde können, weil ihr niemand mehr ein Flugzeug gibt bei diesen Aussichten?
Ja, ich denke, das sind sehr viele Antworten darauf. Und eine ganz endgültige letzte gebe ich auch nicht. Also das wäre auch nicht ganz richtig, weil man diesem freiwilligen Akt sich selbst das Leben zu nehmen, da gibt es eben viele Motive. Aber eins ist sicherlich, sie hat diese letzte Maschine, war nicht mehr ihre eigene, sondern es war eine über die Nazi-Regierung vermittelte Maschine. Und sie flog jetzt plötzlich nicht mehr für sich, war sozusagen auf Aventüre aus, sondern sie flog für Deutschland plötzlich, was gar nicht in ihrem Interesse war. Sie war jemand in der Grundhaltung, die über die Grenzen fliegen wollte, die die Völkerverständigung damit dokumentierte. Und sie ist einfach instrumentalisiert worden und hat sich instrumentalisieren lassen. Und dann kommt noch hinzu, was ich in den Akten gefunden habe im Auswärtigen Amt, also da liegen diese alten Akten, dass sie eine Waffe geschmuggelt hat.
Ja, sie hat sich mit einer Waffe selbst erschossen, einer Maschinenpistole, die sie hätte nie an Bord haben dürfen. Warum hatte sie sie an Bord? Für wen wollte sie Waffengeschäfte machen?
Also das ist nicht ganz klar, das kann man nicht ganz rekonstruieren, wer ihr Ansprechpartner war. Aber auf jeden Fall war es strikt verboten, mit einer Waffe an Bord und dann noch mit einem Filmapparat über dieses Protektorat Syrien, das damals von Frankreich also sozusagen beherrscht wurde, dieses Gebiet zu überfliegen. Das war streng verboten und sie hat es aber gemacht. Aber sie wollte offensichtlich diese Waffe anbieten und hat dafür auch Geld bekommen, damit sie fliegen konnte. Sie wurde also schuldig.
Hat sie sich denn den Nazis gewissermaßen angedient und sei es aus dem edlen Motiv heraus, ein Flugzeug zu bekommen und ihre Abenteuer zu erleben?
Also ich denke, sie hat dieses Geschäft sich darauf eingelassen, nicht? Also richtig angedient kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das ist 1933 im Mai gewesen, aber sie hat das genutzt und jemand hat ihr auch diesen Kontakt hergestellt zu diesem Waffenhändler, der diese Maschine gegeben hat, nicht? Und auch den Also vor allen Dingen diese Maschinenpistole, nicht, mit der sie geflogen ist. Also was mich interessiert hat daran, ist diese wagemutige, sehr tapfere Frau, die auch sehr viel für die Emanzipation der Frauen getan hat. Das war ja eine Domäne der Männer. Meist waren das Kriegsflieger, Yachtflieger, die damals flogen, also in den 20er Jahren, die da eingedrungen ist und auch etwas von diesem Ehrkodex auch mit übernommen hat. Nicht? Und ihre Entschiedenheit und ihr Mut, den die hatte, auch bei diesen Unfällen immer wieder weiterzumachen, das ist eben sehr interessant. Es ist ein Wunsch zu fliegen, der sie dann dazu brachte, dass sie so einen Kompromiss machte und mit dieser Nazi-Regierung zumindest am Anfang zu taktieren. Nicht?
Und auch nach ihrem ja nicht so rühmlichen Ende haben die Nazis sie zu einer Heldin gemacht. So ist sie ja auch auf diesem Heldenfriedhof, dem Invalidenfriedhof gelandet.
Ja, genau. Also sie wurde dann auch vereinnahmt. Sie wurde instrumentalisiert, auch ihr Tod. Nicht? Also die hatte mit den Nazis so nichts zu tun. Aber sie wurde dann also wie eine Heldin auf diesem Heldenfriedhof begraben. Und es gab eine SA-Wache und eine SS-Wache, die sozusagen Ehrenwache standen. Nicht? Also es ist eine merkwürdige Verkehrung von diesem Wunsch, der am Anfang da war, zu fliegen, und dieser Wunsch, der am Anfang da war, im Sinne von Völkerverständigung etwas zu unternehmen. Das ist so richtig pervertiert worden dann.
Nun ist das ja ein Roman und kein Sachbuch. Man hätte aber auch ein Sachbuch schreiben können. Was hat Sie an ihr als Romanfigur interessiert?
Ja, es ist entschieden ein Roman. Also was mich interessiert hat, ist einmal, wovon ich schon sprach, dieser Wunsch, wie das kommt, dass Wünsche, intensive Wünsche, sich plötzlich so ändern können, dass man schuldig wird. Nicht? Also die zunächst mal ganz harmlos, sogar positiv sind. Und das andere ist natürlich auch die Frage, warum und wieso kommt es zu dieser Selbsttötung? Was war da der Grund? Nicht? Und das nächste, was auch dazu gehört, ist diese Situation, dass sie auf diesem Friedhof liegt und drumherum liegen diese ganzen Militärs und Generäle, also Schlieffen, Moltke, Scharnhorst, aber auch die Yachtflieger, Udet, Mölders. Und das sind alles, die ist sozusagen in einem Bereich drin, wo man denkt, also wie kann die sich da wohlfühlen? Nicht? Und also das ist ja nur verlängert und Fiktion. Nicht? Und die Frage ist, was sind das für Stimmen, die da noch zumindest zu mir sprechen?
Also diese berühmten Toten, Generäle, Soldaten, waren ja auch schlimme Nazis dabei, Heydrich.
Ja.
All die werden in ihrem Roman nicht lebendig, aber ihre Stimmen sind zu hören. Das ist ein Chor der Geister aus der Unterwelt. Hat fast was Antikes. Und dieser Chor der Geister, der bösen Geister, kann man sagen, der stürmt nun auf die Marga von Etzdorf ein. Und sie muss sich zu diesen Geisterstimmen verhalten.
Ja, die erzählt einem anderen Yachtflieger ihr Leben, also, und der Yachtflieger erzählt sein Leben. Also die liegen in einem Raum durch einen Vorhang getrennt und haben dadurch eine größtmögliche Nähe, aber keine körperliche Nähe, nicht? Und erzählen sich das. Und das ist eine ganz andere Sprache, ein anderes Erzählen, was sie macht, also von Empathie getragen und auch mit dem Wunsch und Begehren und auch mit Liebe, als die Sprache derer, die da liegen und eigentlich beruflich töteten und auch teilweise getötet wurden und dann da als Helden abgefeiert wurden. Das ist auch die Beerdigung von vielen Mythen, die da stattgefunden haben, die für uns nicht mehr so relevant sind, aber die damals sehr wichtig waren. Mhm.
Dieser andere Kampfflieger, mit dem sie sich unterhält, das ist ja, geht ja auf eine wahre Geschichte zurück. In Japan, ihr erster großer Flug, da war sie dann zu Gast bei einem Diplomaten, einem früheren Jagdflieger. Der heißt Christian von Dahlem. Ist der frei erfunden?
Der ist frei erfunden, ja. Aber diese Grundsituation deutet sich an in ihrem Buch, als sie sagt, sie hätte mal in einem Zimmer geschlafen, in der Nähe schlief auch ein Konsul. Also das ist der Grund, sozusagen der Ausgangspunkt von dieser Situation, dass die beiden sich eine Nacht etwas erzählen. Und diese Stimmen ziehen sich so durch den ganzen Roman.
Nun hätte man ja als Romanschriftsteller eine Liebesgeschichte draus machen können. Mein Gott, warum haben Sie da einen Vorhang dazwischen gebaut? Diese Nacht hätte ja ganz anders ablaufen können, noch viel lustiger.
Ja, das ist richtig, aber das für mich Gute war, auch ästhetisch Interessante war, dass die dadurch angehalten sind,
so zu erzählen, dass sie sich beide erforschen müssen. Nicht? Also in dem Moment, wo es lustiger wird, redet man auch weniger. Nicht?
Ach so.
Ja, also es war. Also ich denke, dann sind ganz andere Voraussetzungen da und ganz anders. Es ist eben dann ein körperlicher Kontakt, der viel stärker spricht als so, wo es immer diese Distanz gibt, auch im Erzählen. Nicht? Und wo die beide sich etwas von ihrem Leben erzählen können und man als Leser auch etwas davon erfährt.
Der Ort der Handlung ist aber, oder der Rahmenhandlung des größeren Teils des Buchs, ist dieser Invalidenfriedhof. Wie kann man sich diesen Ort hier im friedlichen, westlichen Frankfurt am Main, wie kann man sich den vorstellen? Sie haben ihn ja auch für sich entdeckt, Sie wohnen in München, also Sie sind auch nicht der Berufsberliner.
Nein.
Was ist das für ein merkwürdiger Flecken?
Ja, das ist ein ganz seltsamer Ort. Also ich bin dazu gekommen, weil ich aus so einer Familie komme, in der mein Vater zumindest sehr viel über Militär und über Fliegen erzählt hat. Er war bei der Luftwaffe und ich bin also dahin gegangen, um mir dort ein Denkmal anzusehen, nämlich das Denkmal von Scharnhorst, das sehr schön ist, ein klassizistisches Denkmal von Schinkel entworfen. Und als ich da hinkam, das war 1990, unmittelbar nach der Wende, sah ich einen Ort, also der sah aus, wie die deutsche Geschichte ist, voller Gewalt. Nicht? Also diese katastrophale Geschichte. Es sah aus wie unmittelbar nach dem Krieg. Das war zerstört, die Grabsteine lagen umher, über den Friedhof verlief eine Mauer. Und ich dachte, ja, das ist so per Anschauung, das ist eigentlich diese fürchterliche Seite der deutschen Geschichte. Es gibt ja auch eine andere republikanische, die liegt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, da liegt also Hegel und Fichte und Bert Brecht und all die anderen Schriftsteller, die in der republikanischen Tradition stehen. Und so kam ich da drauf und dann habe ich mich gefragt, wie kommt die Frau dahin? Und dann war das Schicksal so erstaunlich, dass sie selbst in so eine kriegerische Welt eingedrungen ist, aber mit ganz anderen Vorsätzen. Und auf diesem Friedhof, der inzwischen sehr parkähnlich aussieht, der ist nicht mehr das, was er 1990 war, liegt unter anderem auch derjenige, der dafür steht, warum diese deutsche Geschichte so kontaminiert ist. Heydrich, Reinhard Heydrich, der liegt dort. Man weiß nicht wo.
Er ist in Prag ermordet worden von Widerstandskämpfern, die aus England kamen und ist dann aber in Berlin als Held
mit so einem Staatsbegräbnis dort auf diesem Invalidenfriedhof beigesetzt worden.
Wie gehen die nun miteinander um, diese idealistische Frau mit ihrem Flugzeug und der Inbegriff des Bösen? Was machen die miteinander?
Ja, die reden aneinander vorbei und sie unmittelbar kennen einander nicht. Aber der Heydrich, der kommt auch zu Wort und zwar auch mit authentischen Zitaten. Nicht? Also, und man merkt, das ist ein ganz, also da, das war für mich wichtig, eine ganz andere Sprache. Nicht? Es ist eine sehr diktatähnliche Sprache. Während die Marga von Etzdorf von sich, von ihren Wünschen, von ihren Gefühlen ganz anders erzählt. Das ist eine andere Sprache, es sind verschiedene Sprachen, die da aufeinander stoßen. Und der Heydrich, das muss man wissen, war auch Flieger. Also auch das, nicht nur, dass er da liegt, sondern er hat, war auch Flieger, war auch im Einsatz, aber als Yachtflieger. Und das sind so ganz andere Vorstellungen von dem, auch wie man mit diesen Apparaten umgeht, ob man damit etwas wie Wünsche befriedigt oder ob man da sich darauf ausrichtet, zu töten. Nicht?
Da kommen aber noch andere Figuren, zum Teil erfunden, also zum Beispiel das Fräulein Erpenbeck, die Geliebte von Heydrich. Ist die echt oder erfunden? Nein, die liegt da natürlich nicht wirklich. Das war ihre Idee. Wie weit darf man, wenn man schon einen Roman auf Fakten baut, wie weit darf man dann durch Fiktion das Ganze erweitern und verändern?
Ja, also das sind Fakten und es ist Fiktion und mir war klar, also ich wollte auch das erweitern und ich weiß aus der Biografie von Heydrich, es ist jemand gewesen, der sehr viele Liebschaften hatte, also der seine Stellung auch ausnutzte. Nicht? Und das ist das Interessante, dieses Fräulein Erpenbeck, die etwas Faszinierendes findet an dem Mann zunächst mal, bevor sie dann etwas hört, was dahinter steckt. Also diese Faszination, die von Macht ausgeht, ist vielleicht eine Erklärung, warum der überhaupt also so viele Geliebte haben konnte.
dann gibt es da auch noch eine ganz interessante Figur, einen Autor, Schauspieler, Kabarettisten, der ist sicher auch erfunden, ich glaube, er heißt Anton Miller.
Ja.
Was ist das für einer?
Also ich finde den ja besonders interessant. Das ist so ein windiger Typ, der versucht, sich durch diese fürchterliche Zeit, also durch die Nazi-Zeit, durchzuschlagen. Mit einer gewissen Ironie, mit Witz und dem gelingt das auch. Das ist so eine Trickster-Figur, nicht? Also bis zu einem bestimmten Grad schafft er das, ohne dass er seine Würde verliert. Das ist ein Spieler. Dann erzählt er aber an einer Stelle einen Witz und der wird ihm zum Verhängnis. Also der, ja.
Jetzt erscheint ja auch gerade von einem Professor eine Biografie von Himmler. Guido Knopp, der Kollege, hat die besten Einschaltquoten mit Hitlers Halunken. Die Sendung heißt anders, ich nenne sie so. Also all diese Bösewichter scheinen auch quotenträchtig zu sein. Wie erklären Sie sich das?
Also ich will zunächst sagen, also die Hauptfigur ist nicht Heydrich, das ist,
ja,
ist
ja.
Wirklich diese Fliegerin und er ist nur eine ferne, unter vielen anderen ferne Stimme. Ja, ich denke, letztendlich ist das Nicht-Verstehbare, also diese fürchterliche, katastrophale Geschichte, also der Holocaust, die Ermordung von Millionen von Menschen, dieser Krieg, der 20 Millionen Russen das Leben gekostet hat, der, weiß nicht, 3 Millionen Deutschen das Leben gekostet hat. Wie ist das zu erklären? Und das sind immer nur Versuche. Letztendlich ist das, also für mich jedenfalls, unverstehbar. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass man bereitwillig tötet und sich auch bereitwillig töten lässt? Nicht? Und eine Erklärung, das ist sicherlich auch in diesem Roman, also habe ich versucht, ist diese Marga von Etzdorf. Also solange man so etwas wie Empathie, Mitleid hat, ist es nicht so leicht zu töten. Und wenn man das aber ausschaltet, auch sprachlich, nicht, also so zurücknimmt, dann wird das plötzlich möglich. Und das ist das Fürchterliche auch. Ne?
Das ist ein Thema, das Sie ja seit langem beschäftigt. Sie haben ja zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Buch über Ihren eigenen Bruder geschrieben, der als Soldat im Krieg gefallen ist und dessen Briefe Ihnen aber zeigten, dass der tatsächlich dieser schrecklichen Ideologie verfallen war, und Sie haben versucht, sehr spät, jetzt vor 2-3 Jahren erst, dem nachzugehen. Das hat sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt. Sehr simpel gefragt, was hat Marga von Etzdorf und ihr Bruder, was haben die miteinander zu tun? Was haben diese beiden Bücher miteinander zu tun?
Ja, also beide Bücher, denke ich, haben insofern etwas miteinander zu tun, dass man sich fragt, wie können Wünsche sich so pervertieren, dass sie unmenschlich werden oder in die Gefahr kommen, richtig ins Unrecht zu kommen. Nicht? Und am Beispiel meines Bruders, also der wesentlich älter war als ich habe nur eine einzige Erinnerung an ihn, ist so eine Pervertierung auch des sogenannten Idealismus, also Mut, Tapferkeit da, nicht? Und dieser Mut und die Tapferkeit ist bei dieser Frau auch da, nicht? Und es ist immer die Frage, wofür ist man tapfer und wofür ist man mutig, nicht? Und diese Absolutsetzung von Tapferkeit und Mut, das ist etwas sehr Problematisches, nicht? Also da, wo man eigentlich selbst im Interesse von Solidarität oder Mitleid mit Opfern das aussetzen müsste, nicht?
Zwischen diesen beiden Büchern war, glaube ich, das Buch über Ihren ehemaligen Studienfreund Ohnesorg, der 68 von einem Polizisten Kuras bei den Schar-Unruhen erschossen, ja man kann sagen ermordet wurde, der Auslöser der 68er-Revolte war. Ein Ereignis, das unterbelichtet ist. Jetzt in dem Bader-Meinhof-Komplex, in dem Film auch, wird das wieder ausführlich dargestellt. Dieser Polizist, der das gemacht hat, ist ja freigesprochen worden. Man hat ihm zugebilligt, in Panik gehandelt zu haben. Aber das zeigt, dass offenbar in Deutschland lange Zeit, heute vielleicht nicht mehr, aber lange Zeit eine Mentalität herrschte, die die Macht beim Staat übertrieben hat.
Ja.
Ist das, da gibt es doch schon Zusammenhänge bis rein in die späten 60er.
Ich denke ja, also das ist eine besondere Traditionslinie in Deutschland, die Norbert Elias auch untersucht hat. Das ist eben dieses Primat des Militärischen, Gehorsam und Pflichterfüllung. Und zwar nicht fragen, wie. Also es gibt zum Beispiel in der Tradition der deutschen Mentalität nur ganz schwach so etwas wie zivilen Ungehorsam, der aber gerade sehr wichtig wäre. Und dass man so alles unter Pflicht und Gehorsam stellt und eben dann auch dazu kommt, dass man so jemanden einfach tötet, nicht? Weil man glaubt, man handelt richtig, nicht? Das, und vor allen Dingen, es gab damals 68 natürlich viele alte Nazis, die noch in Amt und Würden waren, nicht? Und das hat sich natürlich auch geändert. Das ist eine Folge, eine wirklich positive Folge von 68 ist auch, dass so eine breitere Demokratisierung und eine Fragestellung der damaligen Vätergeneration stattgefunden hat, nicht? Und mehr demokratisches Bewusstsein auch in den Alltag eingegangen ist.
Glauben Sie, dass wir das überwunden haben? Den Deutschen Buchpreis hat ja jetzt ein Roman über die letzten Jahre der DDR bekommen von Uwe Tellkamp, wo eigentlich auch wieder dieses Thema vorkommt. Der Staat und die Bildungsbürger, die versuchen, sich vor diesem Staat zu schützen, das irgendwie schaffen, es aber auch nicht hinkriegen, richtig in Rebellion zu gehen. Bis zum Tag des Mauerfalls geht die Geschichte eigentlich weiter.
Ja, das ist eben diese katastrophische deutsche Geschichte. Das dauert eben sehr lange und Mentalitäten ändern sich auch erst langsam. Und die Strukturen waren da sicherlich sehr problematisch in der DDR. Ich habe jetzt den Roman von dem Tellkamp noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das genau auch thematisiert wird. Was halt wichtig ist, ist sowas wie Kritikfähigkeit, ist sowas wie auch unter Umständen zivilen Ungehorsam leisten zu können. Und auch so etwas wie sprachliche Empathie zu haben, die das verhindert, dass man plötzlich in solche Situationen reinkommt, dass man Kompromisse macht und für seine Wünsche etwas tut, was man eigentlich nicht machen sollte.
Wie soll man das einüben in einer Zeit, in der alles so scheinbar friedlich und so scheinbar normal und zivilisiert zugeht wie bei uns? Man kommt offenbar nicht mit Zivilcourage auf die Welt. Es muss gelernt werden.
Genau, also ich habe das zum Beispiel als Kind nicht gelernt. Also ich hatte eine wunderbare Mutter, einen eher autoritären Vater, aber ich habe das ist mir nicht von zu Hause mitvermittelt worden, dass die sagten, also in der Schule, wenn du nicht überzeugt bist, dann stehst du auf und sagst Nein. Und unter Umständen, wenn man klein ist, wirst du auch von uns gedeckt, dass man Nein sagen darf, nicht? Sondern das war immer die Haltung, eher sich anzupassen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, Nein sagen zu können, wirklich Nein sagen zu können und das auch vertreten zu können und das unter Umständen auch, wenn man allein dasteht.
Um Nein sagen zu können, braucht man Widerstand. Vielleicht ist es auch wichtig, dass man dass die Eltern diesen Widerstand auch liefern. Ja? Also Erziehung heißt ja nicht einfach nur, alles so nett und bequem und angenehm zu machen, wie es geht.
Nein, ganz richtig. Ich meine, das muss einfach auch innerhalb der Erziehung, also auch der Generation, sowas wie Auseinandersetzungen und Diskussionen geben. Nicht? Und diese Diskussionen, die können ja auch ganz offen geführt werden, nicht? Ohne dass man sagt, jetzt hältst du den Mund, jetzt ist keine Widerrede mehr. Das ist ja noch etwas, was mir im Ohr ist, also in der Schule und auch von zu Hause. Nicht? Wenn man dagegen anargumentiert, jetzt reicht's, nicht? Also jetzt, damit wurden die Diskussionen abgeschnitten, nicht?
Wie war das bei Ihnen zu Hause? Also Sie haben einen Erwachsenensohn, der ist schon Journalist und dann, glaube ich, noch andere Kinder.
Ich habe mit dieser jetzigen Frau noch eine Dokumentarfilmerin und eine Medizinerin, die gerade im Medizinexamen sitzt jetzt.
Diskutieren Sie diese historischen Themen, von denen Sie schreiben, ohne Sorg, Ihr eigener Bruder, jetzt Marga von Etzdorf und die Nazizeit?
Ja, wir diskutieren die und ich habe auch das Glück, dass Sie die Bücher von mir lesen und Sie lesen sie auch.
Nicht selbstverständlich.
Nein, nein. Ich kenne Kollegen, die Kinder haben, die die Bücher nicht lesen. Nein, aber ich gehöre zu diesen Glücklichen, muss ich wirklich sagen, die das lesen und auch im Manuskript lesen. Also auch damit diskutieren.
Und wie laufen solche Diskussionen ab? Also finden die dann auch Eingang in Ihre Bücher?
Ja, also das, was mich überzeugt, das heißt nicht, dass ich dich jetzt umschreibe. Das habe ich vorher schon getan. Also von diesem Buch gibt es 15 Fassungen. Also weil das wie ein Oratorium aufgebaut ist mit vielen Stimmen und diesen Soli-Stimmen in vier. Aber da, wo so Irritationen sind, nehme ich mir das zu Herzen. Also die Kleinste, die Medizinerin, für die habe ich dieses Kinderbuch Rennschwein Rudi Rüssel geschrieben. Nicht? Und die ging damals zur Schule und da habe ich auch das Manuskript gegeben und da hat sie an einer Stelle, und das habe ich mir aufgehoben, ist ein W ran geschrieben. Das hieß Wiederholung. Das habe ich geändert. Also
und was passiert mit den ersten 14 Fassungen?
Ja, die kann man ja im PC aufheben. Die sind also nicht so, dass die verschwunden sind. Und diese 14 Fassungen sind auch unterschiedlich.
Die sind ja alle irgendwie gültig. Das heißt ja nicht, das sind 14 schlechte Fassungen und,
ja,
nur die letzte ist gut.
Ja, das ist, ja, es war, ja. Also irgendwie sind sie gültig. Ich habe sie auch also sie sind gespeichert und es sind Durchgangsformen, die teilweise sehr unterschiedlich in der Länge sind, auch in den im Aufbau der Textteile, die ich hin und her geschoben habe. Ja, ist merkwürdig, ja. Also diese Entwicklung, dass man dazu kommt, dass man sagt, jetzt ist Schluss, die 15. ist gültig. Ja.
Sie können ja auf das E-Book warten, dann kann man sich Tims Halbschatten in verschiedenen Fassungen 1 bis 15 preiswert runterladen. Nur Sie haben nichts davon, weil die Autoren kriegen dann nichts. Was halten Sie von dieser E-Book-Diskussion, die ja diese Messe beherrscht, ja, kann man beinahe sagen?
Also ich kenne mich jetzt rechtlich zu wenig aus, aber ich fand das ja, also der Gedanke kam mir gestern, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man dann da hineingehen kann in so einen Text und selbst ändern könnte. Mhm. Ist doch nicht schlecht, wenn man Krieg und Frieden anfängt, also ein bisschen zu ergänzen. Also das gilt ja auch für als Hacker sozusagen,
ja,
Hacker
des interaktive E-Books, Literatur.
Dass man also neue Fassungen erstellt. Also ich fand diese Überlegung, die ich gestern hatte, also ich finde die nicht schlecht.
Haben Sie mit Ihrem Verleger darüber schon ernsthaft diskutiert?
Ich hoffe nicht.
Aber was meint der dazu?
Habe ich noch nicht. Ich habe den noch gar nicht in Ruhe sehen können heute. Aber es ist zumindest denkbar. Nicht? Man hat einen, und das wird kommen vermutlich, dass man die Möglichkeit hat, über die Elektronik in den Text reinzugehen und den zu verändern. Weil man sagt, meine Güte, diese... Das ist zwar barbarisch jetzt zu sagen, aber diese ellenlange Beschreibung irgendeines Gegenstands interessiert mich nicht, schmeiße ich jetzt raus. Ne? Und der Autor staunt, wenn er das dann liest. Ne? Also eine neue Fassung sozusagen, die 16. Fassung.
Vielen Dank, dass Sie auf dem blauen Sofa waren.
Dankeschön.